Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Die Bilder getöteter Zivilisten aus der Ukraine gehen in diesen Tagen um die Welt. Deutschland liefert Waffen, der Wehretat wird deutlich erhöht. Ideen des gewaltlosen Widerstands kommen da unter die Räder oder unter die Panzerketten, obwohl auch diese Ideen in der Geschichte durchaus wirkmächtig waren. Wie lässt sich Wladimir Putin stoppen? Wie lässt sich dieser Krieg beenden? Darüber wird kontrovers diskutiert.
Wir in der Ukraine brauchen Unterstützung. Wir haben schon viel bekommen, vor allem von Deutschland. Dafür möchte ich mich bedanken. Es ist nicht genug. Der Angreifer macht immer weiter. Wir brauchen Waffen als Unterstützung.
Man braucht eine Sicherheit, dass sich die Dinge und die Verhältnisse durch den Griff zu den Waffen verbessern lassen. Wenn diese Sicherheit nicht gegeben ist, wenn die Dinge sich verschlechtern, wenn mehr Menschen sterben, wenn es keine Perspektive gibt, dass eine Lösung durch die Waffen erreicht werden kann, dann darf man nicht zu den Waffen greifen.
Dass Rüstung jetzt die Antwort ist auf die Konflikte dieser Welt, das stellen wir in Frage. Gewinner ist die Rüstungsindustrie und wir haben noch andere Kriege in dieser Welt. Der in Syrien dauert jetzt 11 Jahre. Da gibt es 500.000 Tote. Die Hälfte der Bevölkerung hat ihre Heimat verloren und den Krieg im Jemen, den vergessen wir. Und wir liefern Waffen auch in diesen Krieg.
Die Waffen sind auf dem Weg und da geht es nicht um Tage, sondern da geht es um Stunden. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Ukraine jetzt in diesem Widerstand auch zu unterstützen.
Hat der Pazifismus ausgedient? So lautet die Frage dieser Streitkultur. Und die Mitstreiter in dieser Sendung sind Daniel Bogner, er ist Professor für theologische Ethik in Fribourg in der Schweiz und hat außerdem Politikwissenschaft studiert. Er hat sich kürzlich im theologischen Feuilleton Feinschwarz offiziell und öffentlich sozusagen von pazifistischen Illusionen verabschiedet. Herzlich willkommen, Herr Bogner.
Hallo.
Und sein Gegenüber ist Olaf Müller, auch er Professor. Er lehrt Philosophie mit Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er hat bei verschiedenen Medienauftritten der Ukraine zu zivilem Widerstand geraten. Guten Tag, Herr Müller.
Moin.
Herr Bogner, hat der Pazifismus ausgedient?
Eine wichtige Leitlinie des Pazifismus lautet ja, Frieden schaffen ohne Waffen. Das ist so eine Maxime, die man bei den Ostermärschen immer wieder gehört hat, vielleicht auch jetzt Ostern wieder hören wird. Und ich bin der Meinung, dass diese Maxime nicht mehr taugt für die gegenwärtige Situation, weil sie einem gesellschaftlichen Hintergrund verhaftet ist, über den sie wiederum selbst wenig sich Rechenschaft ablegt. Und der Hintergrund ist, dass sie entstanden ist in der Situation des Kalten Krieges, Hochrüstung, mehrfacher atomarer Overkill waren der Rahmen und eigentlich die Vorstellung, dass ein konventioneller Krieg überhaupt nicht mehr möglich ist, ausgeschlossen ist. Das wird ignoriert und ein zweites auch, nämlich dass das Ende der Blockkonfrontation und Frieden in Europa 1989-90 dann mit dem Fall der Mauer möglich waren, auch aufgrund einer Position der Stärke, die überhaupt erst es möglich gemacht hat, dass es zu Verhandlungen kam, dass auch bisherige Positionen weich geworden sind und man in ein Gespräch miteinander kommen konnte. Die gegenwärtige Situation, die Invasion Russlands in die Ukraine, erklärt alles für null und nichtig, worauf wir in den letzten Jahrzehnten in Europa eine Friedensordnung aufgebaut hatten, dass es Absprachen gibt, die gelten. Staatliche Souveränität, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, Gewaltverzicht der UN-Charta. Russland zeigt sich als ein imperialer Aggressor, der das Völkerrecht massivst bricht, die Genfer Konventionen, das humanitäre Kriegsvölkerrecht. Und meine Position ist, das verändert die Lage so sehr, dass wir bei den klassischen Formeln des Pazifismus nicht bleiben können und dass diese Formeln quasi hohl sich anhören müssen. Das klingt für mich in meinen Ohren, also so pauschal und absolut Gewaltverzicht als politische Handlungsmaxime auszugeben oder als Prinzip sogar, nicht nur als Maxime, klingt so, als ob man das nur aus einer sehr privilegierten Position heraus tun kann. Man muss sich so eine Position leisten können.
Ja, Herr Bogner, vielen Dank. Auf die Details gehen wir dann gleich noch ein. Herr Müller, damit sind Sie sicherlich nicht einverstanden. Ihr Widerspruch, bitte.
Zuerst möchte ich zustimmen, dass dieser Angriffskrieg ein verbrecherischer Angriffskrieg ist, der falsch ist und durch nichts gerechtfertigt werden kann. Das sagen Pazifisten und ihre Gegner gleichermaßen. Nun gibt es ja ziemlich viele verschiedene Fassungen von Pazifismus. Es gibt respektable und weniger respektable Fassungen. Eine ziemlich missliche Form von Pazifismus ist ein gesinnungsethischer Prinzipienpazifismus. Und Herr Bogner hat das ja auch gerade schon angesprochen, ein festes Prinzip hochzuhalten, wie zum Beispiel Frieden schaffen ganz ohne Waffen oder überhaupt niemals militärisch intervenieren. Wenn man das als Prinzip hochhält und dann die Augen verschließt und das Herz verschließt und gar nicht auf die Wirklichkeit blickt, die im Moment so grauenhaft ist, dann kommt eine nicht so respektable Form von Pazifismus heraus, die ich nicht vertrete. Es ist extrem schwierig, eine attraktive, positive Form von Pazifismus zu formulieren. Das ist harte philosophische Arbeit und der Blick auf die Fakten muss dabei sein. Ich würde es so sagen, weg mit der Prinzipienethik. Wir müssen verantwortungsethische Elemente im Spiel haben. Das bedeutet, wir müssen auch immer auf die Folgen des Tuns gucken und nicht wie die Gesinnungsethiker sagen, wir halten dies eine Prinzip hoch, koste es, was es wolle. Wenn wir jetzt die Folgen betrachten, dann geht es um die Abschätzung dessen, was wir tun und lassen. Und über diese Sache kann man sich streiten. Pazifisten blicken auf die Fakten, so wie sie es tun, sehr genau, wenn sie gut sind. Und sie werden dann sagen, nach bestem Wissen und Gewissen, das wir jetzt mit Blick auf diese Lage haben, ist die martialische Option, also immer mehr, immer stärkere Waffen liefern, vermutlich die schlechtere und gefährlichere Option. Das ist die pazifistische Position, die nicht mit einem Prinzip anfängt, sondern aus einer sorgfältigen Analyse der Situation entspringt.
Vielen Dank. Also Pazifismus ist nicht naiv, entnehme ich dem, was Sie gesagt haben, Herr Müller. Nur mal kurz, bevor Sie in eine friedliche Kontroverse gehen. Sie haben jetzt beide gesagt, also jetzt mal die Suche nach dem Konsens, Sie haben beide gesagt, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Da herrscht bei Ihnen Einigkeit. Herrscht bei Ihnen auch Einigkeit, dass die Ukraine ein Selbstverteidigungsrecht hat?
Also wer wäre ich denn, der Ihnen dieses Selbstverteidigungsrecht absprechen würde? Das tue ich nicht. Sie haben dieses Recht. Die Frage ist, ob Sie es, koste es, was es wolle, ohne Rücksicht auf die Folgen durchzuboxen versuchen. Und wenn Sie das so tun, wie es im Moment sich abzeichnet, dann ist es das Spiegelbild des gesinnungsethischen Pazifismus und ist gleichermaßen inakzeptabel aus meiner Sicht. Im Bundeskanzleramt hat die ukrainische Sängerin Mariana Sadowska zu Protokoll gegeben, dass sie Angst hat, wenn es jetzt zu diesen Kriegsauseinandersetzungen kommt, durch westliche Hilfe immer stärker. Große Angst, dass dadurch alles eskaliert, ich zitiere, und es zu einem Atomkrieg kommt und die ganze Welt untergeht. Ich zitiere weiter, aber wir können doch nicht so einen Verbrecher wie Putin davonkommen lassen, nur weil er mit der Atombombe droht. Wenn die Welt untergeht, weil wir der Ukraine helfen, damit ist der Westen gemeint, dann soll es halt so sein. Das ist das gesinnungsethische Spiegelbild des abzulehnenden Pazifismus und ist genauso abzulehnen wie der gesinnungsethische Pazifismus.
Herr Bogner, waren Sie mal gesinnungsethischer Pazifist?
Nein, ich halte das nicht für eine ethisch sinnvollerweise vertretbare Position. Zur Ethik gehört es aus meiner Sicht, dass es immer mit Abwägungsprozessen zu tun hat, weil man es nämlich mit der Gestaltung von Wirklichkeit, die in sich veränderlich ist, zu tun hat. Das Abwägen setzt voraus, dass man Folgen anschaut, mit einbezieht. Da hat man es immer mit dem Faktor Ungewissheit zu tun. Das ist vielleicht jetzt der entscheidende Punkt auch einer möglichen Kontroverse, die Frage, wie schätzen wir denn Folgen möglicherweise ein und orientieren dann unser Handeln darauf hin. Und Herr Müller, wenn Sie die Sängerin im Kanzleramt zitieren, ich habe das auch mitbekommen, dann würde ich sagen, also würde ich widersprechen und sagen, die hat es in einer Weise auf den Punkt gebracht, eine wirklich gesinnungsethische Position, die ich auch für problematisch finde, in der umgekehrten Spielart. Aber das dürfen wir jetzt nicht als sozusagen als Schablone sehen, gegen die wir dann Fragen nach der Zulässigkeit von Waffenlieferungen, von Unterstützung etwa für die Ukraine bemessen. Das ist ja auch nicht die Rationalität, mit der jetzt westliche Staaten diese Frage bedenken und überlegen, sondern da ist sehr wohl eine Rationalität und ein Erwägen über die Folgen im Hintergrund. Und ich meine, und da liegen wir vielleicht konträr, es geht jetzt nicht darum, dass man auf Teufel komm raus das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine hochhält und das mit allen Mitteln, die irgendwie militärisch denkbar sind, verteidigt, sondern die Ukraine tut das ja, weil sie ein hohes Gut, nämlich ihre politische Autonomie, und das ist ja Teil der ethischen Autonomie, der Selbstbestimmung, der kollektiven Selbstbestimmung als politischer Akteur in Gefahr sieht. Und damit stehen Wertpositionen auf dem Spiel, die auch uns berühren sollten und müssen, wie ich finde, ethisch. Die Ukraine verteidigt Werte wie einen gesellschaftlichen Pluralismus, wie Freiheit Freizügigkeit, freie Meinungsäußerung, wie Selbstbestimmungsrechte. Die Folgeerwägung aus meiner Sicht würde auch einbeziehen müssen, was passiert denn, wenn die Raison d'être, also die von Putin hier obsiegt, wäre nicht dann die Konsequenz zu sagen, ja, wir geben diesem Regime direkt das ganze Land in die Hand, weil unsere Folgenabwägung eben uns nahelegt zu sagen, damit minimieren wir das Quantum an Leid, das jetzt in dem Verteidigungskampf entstehen kann. Wo stehen wir denn dann? Dann wird als nächstes das Begehren dieses imperialen Aggressors auf die baltischen Staaten, auf Polen sich erstrecken. Irgendwann vielleicht auf uns Deutsche. Hier versuche ich auch vom Ende her oder von den Folgen her zu denken und komme zu anderen Schlüssen und würde eben sagen, Waffenlieferungen können ein niemals in sich Gutes, aber ein unter Umständen notwendigerweise zu akzeptierendes Mittel sein, um ein schlimmeres Übel zu verhindern.
Herr Müller, wie haben Sie das gemeint, dass ziviler Widerstand für die Ukraine und Ukrainerinnen möglich sei? Sie sind ja gegen Waffenlieferungen.
Vielleicht erstmal auf den Punkt von Herrn Bogner eingehen und sagen, dass mir das Herz blutet, wenn ich sehe, wie die Rechte der Ukrainer im Moment mit Füßen getreten werden und wir daneben stehen und nicht effizient Schluss machen können mit diesem Verbrechen. Abgesehen davon möchte ich hinzufügen, dass ich es anders als in seiner Position sehr, sehr schwer finde, diese Folgen abzuschätzen und ich mich nicht hinstelle und sage, ich wüsste, wie sie sein werden. Hier ist eine gewisse Portion erkenntnistheoretischer Demut vonnöten. Also hier muss man sich klar machen, wie wenig wir wissen über die Folgen des Tuns und die alternativen Folgen anderen Tuns. Und jetzt über langfristige Folgen zu sprechen, was wird in mehreren Jahren passieren, wenn Putin jetzt durchkommt, ist so viel Spekulation. Ich bin der Meinung, wir sollten uns zunächst mal über die kurzfristigen Folgen Sorgen machen. Und als Pazifist habe ich einfach nur Angst davor, dass eine unkontrollierte Eskalation in Gang kommt, die schließlich und endlich Europa atomar in Schutt und Asche legt. Diese Sorge ist keine Hysterie. Es gibt viele Leute, auch Nicht-Pazifisten, die diese Sorge haben. Ich bin der Ansicht, dass wenn wir uns darüber unterhalten, wie viel Waffenlieferungen können wir jetzt bringen, wie martialisch können die Waffen sein, wie angriffsfähig oder defensiv können sie sein, wir im Grunde eine Art Experiment machen. Und zwar, wenn wir zu wenig Waffen liefern, geht die Ukraine in die Knie und das ist ganz schrecklich, dass dann Putin gewinnt. Wenn wir immer mehr Waffen liefern, kann es sich in einen sehr, sehr langen Partisanenkrieg verwandeln. Und wenn wir noch viel mehr und noch stärkere Waffen landen, kann es passieren, dass es den Ukrainern mit unserer Hilfe gelingt, Putin so zu demütigen, dass wir nicht mehr wissen, was dann die Folgen sein werden. Und davor habe ich Angst. Ich möchte mich nicht an diesen Kipppunkt experimentell herantesten. Bislang ist es gut gegangen. Man muss sehr, sehr gute Nerven haben, wenn man der Meinung ist, dass dieses Spiel ewig weiter betrieben werden kann. Jeder Tag, den wir so weitermachen, steigt das Atomkriegsrisiko. Ich bin nicht der, der sagt, es muss dann zu dieser Katastrophe kommen. Ich habe einfach nur Angst davor. Und die Leute mit den starken Nerven auf der anderen Seite bewundere ich um ihren guten Schlaf.
Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk. Hat der Pazifismus ausgedient, ist die Frage dieser Sendung. Darüber streiten der theologische Ethiker Daniel Bogner und der Wissenschaftsphilosoph Olaf Müller. Herr Bogner, haben Sie auch Angst, dass gerade die Waffenlieferungen, die bewaffnete Auseinandersetzung dazu führt, dass der Konflikt eskaliert?
Es wäre völlig vermessen, zu ignorieren, dass überall, wo Waffen eingesetzt werden, es immer die Gefahr einer Eskalationsspirale von Gewalt gibt. Und das ist vielleicht das, was ich meiner Position auch voranschicken muss. Gewalt ist niemals, kann niemals ein in sich gutes Mittel sein. Der Einsatz von Gewalt ist immer auch Zeichen davon, dass andere Mittel, die vorzugswürdig sind, gescheitert sind. Und dennoch kann an mancher Stelle der Einsatz von Gewalt im Sinne einer rechtserhaltenden Gewalt notwendig sein, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und die Position, die Sie, Herr Müller, gerade geltend machen, leuchtet mir in der internen Kohärenz ein, aber ich frage mich, was ist die moralische Grammatik dieser Position? Ist die moralische Grammatik dieser Position nicht eine solche, die ich dann auch wieder problematisch finden muss, zu sagen, aus der Angst vor dem Allerschlimmsten bin ich letztlich bereit, das sehr Schlimme, das jetzt sehr konkret nämlich ist und schon geschieht durch den konventionellen Krieg Russlands in der Ukraine, zu akzeptieren. Und die Position formuliere ich aber wiederum aus einer vermeintlichen Nichtbetroffenheit. Für mich klingt es ein bisschen so wie, also ich mal so ein Bild an die Wand, also ich beobachte, wie in der Nachbarfamilie der Vater sein Kind übel schlägt und ich schreite nicht ein aus der Angst, dass er es dann umbringt und mich vielleicht mit. Und das ist für mich keine einnehmbare Position.
Ich würde nicht gerne über ausgedachte Situationen sprechen und auch nicht gerne abstrakt über die Frage, können Waffen jemals das Mittel der Wahl sein, sondern ganz konkret über diesen Konflikt. Und die Frage in diesem Konflikt ist, ob es eine reale Steigerung der Gefahr eines Atomkriegs gibt. Und das sehe ich so, diese Gefahr ist real. Und in dem Fall bin ich der Ansicht, dass man dann, so weh es einem tut und so schmerzlich das ist und so viel Schuld man damit auch auf sich lädt, es ist keine reine Westenposition, sondern man lädt Schuld auf sich, etwas in Kauf nimmt, was grauenerregend ist, aber von der Dimension her dem Grauen eines atomar eingeäscherten Europas nicht nahe kommt.
Aber die NATO etwa preist das doch in ihrem Handeln ein, indem sie sagt, sie entscheidet sich nicht selbst, zur Kriegspartei zu werden.
Und die Frage ist halt, wer darüber entscheidet, ob wir Kriegspartei werden. Leider könnte Putin darüber entscheiden, ob wir Kriegspartei werden, je nachdem, wie sehr er sich provoziert fühlt. Die Provokation, die er unseren stärkeren Waffenlieferungen irgendwann entnehmen kann, wenn der in der Ecke steht, die werden wir uns nicht aussuchen, natürlich nicht. Und die Frage ist einfach, ob wir genug Wissen darüber haben, wann dieser Punkt erreicht ist. Wenn wir anschauen, wie sehr unsere Eliten in Afghanistan die Situation komplett falsch eingeschätzt haben, dann warne ich davor, diesmal darauf zu bauen, dass wir es jetzt besser können. Wir haben kein Wissen, weil Krieg ein absolut chaotisches System ist, das sich nicht vorhersagen lässt. Und gerade weil es dieses Chaos ist, sollten wir mit einer gehörigen erkenntnistheoretischen Portion an Demut rangehen und uns deshalb nicht anmaßen zu glauben, dass wir so eine Situation unter Kontrolle halten können.
Aber haben die Ukrainer Zeit für Demut und erkenntnistheoretische Überlegungen?
Es ging um unsere Waffenlieferungen und auf der ukrainischen Seite müssen die sehr, sehr mutigen ukrainischen Soldatinnen und Soldaten sich an jedem einzelnen Punkt fragen, wo es Sinn hat, weiterzukämpfen und wo nicht. Beispielsweise, wenn eine Stadt eingekesselt ist und die ganze Zeit Bomben hageln und die Versorgungssituation immer schlimmer wird, kann es die richtige oder bessere Position sein, die Stadt kampflos zu übergeben, statt das Morden der anderen Seite, die sind die Täter, weitergehen zu lassen.
Aber ist denn die erkenntnistheoretische Demut nicht in jedem Fall gleichzusetzen mit politischer Klugheit? Das heißt, was können wir denn der Ukraine anbieten mit dieser Position? Wir können ihr nur anbieten, liefere dich aus. Und in der politischen Überlegung heißt das aber auch, wir als westliche Staaten liefern uns auch in gewisser Weise aus. Ich liefere mich doch dem Imperialismus Putins aus und habe überhaupt keine Möglichkeit mehr, wenn ich aus der an sich, aber wie ich eben finde, doch abstrakt ins Spiel gebrachten Position einer erkenntnistheoretischen Demut. Das ist richtig. Aber Politik zeichnet sich genau dadurch aus, dass wir niemals Gewissheit haben. Wir müssen in die Ungewissheit hinein agieren, mit Erfahrungswerten, mit Einschätzungen agieren. Und natürlich ist es richtig, dass die westlichen Eliten die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt haben, dass der Westen viele Fehler auch damals im Irakkrieg gemacht hat, etc., etc. Aber daraus eine Position abzuleiten, wir enthalten uns per se auch in der Situation einer aktuellen neuen Herausforderung der Möglichkeit zu handeln, hat zur Folge, dass ich mich dem Imperialismus schlicht und ergreifend ausliefere. Und das ist für mich keine Position, die ich aus politischer Verantwortung einnehmen kann.
Ich möchte mal den Blick auf einen anderen Aspekt lenken, nämlich auf die Zivilgesellschaft oder auf die Öffentlichkeit. Die Bilder aus Butscha schockieren und sie stehen ja stellvertretend für so viele Bilder von Zivilisten, die getötet werden. Wenn man an den Vietnamkrieg zurückdenkt, damals haben die Bilder getöteter Zivilisten die Stimmung in den USA gedreht. Die pazifistischen Stimmen wurden stärker. Es gab Demonstrationen, es gab eben eine große Öffentlichkeit für Love and Peace und so weiter. Könnte so etwas auch in Russland möglich sein, angesichts einer dortigen, von Propaganda bestimmten Öffentlichkeit?
Wir müssen versuchen, diese Bilder nach Russland zu bringen. Im Moment scheint die staatliche Propaganda dort so abgeschottet von allem, was wir hier wissen und sehen können, dass das eine schöne langfristige Hoffnung ist, die wir mit viel Geduld verfolgen können, aber im Augenblick nicht viel helfen wird. Diese schrecklichen Bilder, die mir die Ruhe rauben und mich verzweifeln, diese Bilder sind Bilder, die nach einiger Zeit des Krieges jetzt zu uns kommen. Und wenn man sich fragt, was passiert wäre, wenn die Ukrainer sich einfach gar nicht gewehrt hätten, wir wissen es natürlich nicht. Die russischen Soldaten sind, so hören wir in Berichten, mit Ausgehuniformen auf der Straße Richtung Kiew gefahren, weil sie dachten, es wird eine Zeremonie geben, wo sich alle freuen. Das war natürlich total naiv, aber zu dem Zeitpunkt waren es noch keine Bestien, die wild Leute abgeschlachtet haben. Vielleicht, ich weiß es nicht, dass es so ist, aber vielleicht ist die Brutalisierung dieser Armee durch den gerechtfertigten, anhaltenden, tapferen Widerstand der Ukrainer erst in diese entsetzliche Höhe geschnellt. Das ist eine fürchterliche Vermutung, die wir nicht belegen können, aber wir können auch nicht belegen, was passiert wäre, wenn wir noch mehr Waffen geliefert hätten.
Eine fürchterliche Vermutung, sagen Sie, auch wenn Sie es sicher nicht so meinen, das klingt nach Täter-Opfer-Umkehr und wir haben jetzt auch nicht mehr die Zeit, da näher drauf einzugehen. Herr Bogner, was meinen Sie, wie ließe sich die Zivilgesellschaft in Russland verändern? Lässt sie sich überhaupt verändern?
Ich will vielleicht ganz kurz vorher noch auf die eben geäußerte Einschätzung eingehen. Erst der Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer hätte die Brutalisierung der russischen Armee bewirkt. Also wenn wir von der jüngeren politischen Geschichte und Militärgeschichte auf das russische Militär handeln, zurückschauen, Grozny, Aleppo, Georgien, dann gibt es hier überhaupt keine Veränderung. Und Expertinnen und Experten sagen uns doch jetzt beständig, genau das ist Teil der russischen Militärstrategie und das ist Kalkül. Das hätte man alles voraussehen können, das hätte man wissen können. Und Putin agiert mit seinem Militär nun in der Ukraine genauso, wie er in Aleppo und wie er in Grozny agiert hat. Die gezielten Angriffe auf die Zivilbevölkerung, das aktive, massive Brechen des humanitären Kriegsvölkerrechts aller Genfer Konventionen gehört zum Kalkül dieser Militärstrategie. Deshalb glaube ich, ist es naiv, eine Logik aufzustellen, die sagt oder die sozusagen ethisch fordern würde von Ukrainerinnen und Ukrainern, Russland einmarschieren zu lassen und dann quasi ex post über zivilen Widerstand sich des Aggressors zu erwehren. Das ist aus meiner Sicht keine Position, die man gerechtfertigterweise von einer Nation, die es mit einer Invasion zu tun hat, verlangen kann. Und zu Ihrer Frage, das ist der entscheidende Punkt. Wie kann es gelingen, dass es in der russischen Gesellschaft, von Zivilgesellschaft, wie wir im Westen soziologisch darüber sprechen, kann man ja gar nicht so richtig reden, es Diskussion, Diskurs, Meinungsbildung gibt, die etwas entgegenzusetzen hat und die sich behauptet gegenüber dieser Funktionalisierung durch das russische Regime.
Die Sendung nähert sich jetzt schon dem Ende und zur friedfertigen Streitkultur gehört bei uns immer, dass wir am Schluss an jeden Diskutanten die Frage stellen, was haben Sie bei aller Divergenz vom jeweils anderen gelernt? Über welches Argument hatten Sie vorher noch nicht so nachgedacht, Herr Müller?
Die Überlegung, dass wir aus der russischen Brutalität in anderen Kriegsgebieten rückschließen müssen darauf, was passiert in der Ukraine ohne Widerstand der Bevölkerung. Über die muss man lange nachdenken. Ich bin mir nicht sicher genug, was dazu die richtige Position ist, ob Soldaten, wenn sie keinen Widerstand entgegengesetzt kriegen, sich trotzdem brutalisieren lassen in hoher Zahl. Das weiß ich nicht. Und das hat mich nachdenklich gemacht, die Vehemenz, mit der das mir an den Kopf geschleudert worden ist. Ich weiß es nicht.
Herr Bogner.
Ich nehme die Position von Herrn Müller per se ernst. Und sie ist ethisch sehr valide, weil sie geltend macht, dass man gegenüber dem kalkulierten Einsatz von Gewaltmitteln misstrauisch sein muss und alles tun muss. Das nehme ich vielleicht am stärksten mit. Alles tun muss und niemals aufhören darf, darüber nachzudenken, gäbe es auch operative Alternativen. Natürlich ist die Überlegung zu zivilem Widerstand eine Überlegung, die man niemals vorschnell abtun darf. Meine Abwägung kommt zu dem Schluss, ich kann die ethisch-moralisch nicht jetzt fordern von der Ukraine, aber es ist legitim und notwendig, diese Überlegung sich immer wieder vorzulegen.
Wir haben natürlich diese Diskussion jetzt über Pazifismus, hat der Pazifismus ausgedient, mit einem gewissen Sicherheitsabstand geführt und eben nicht aus einem Luftschutzbunker in der Ukraine. Ja, ich danke den beiden Diskutanten, ich danke dem Wissenschaftsphilosophen Olaf Müller und dem Theologen Daniel Bogner. Wir haben diese Sendung am Donnerstag aufgezeichnet. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Und hier im Deutschlandfunk folgt nun die Sendung Kultur heute.